Hallo Heiko.
Hallo Daniel.
Heute geht es auch wieder um die News der AI-Branche. Wir haben dicke Themen hier auf dem Tisch. Es geht natürlich wieder um OpenAI versus Google und das neue Modell Grok 3 von Elon Musk ist soeben gelauncht worden. Darüber wollen wir auch einmal kurz berichten. Aber wir haben noch einen riesigen Haufen an weiterer Themen mitgebracht. Es geht um das riesige angekündigte EU-Investment über 200 Milliarden. Wir sprechen über die Position von Apple, warum sich Apple da gerade ein bisschen schwer tut. Und es geht auch um Amazon. Aber wie immer wollen wir das hier auch in den geschäftlichen Kontext bringen und ein paar klare Tipps dir geben, wie du AI in deinem Business nutzen kannst und vor allen Dingen, welche Erfahrungen wir hier als Startup-Gründer aus Berlin mit AI in unserem Business machen. Als erstes leite ich rüber zu Heiko, der hier mit dem dicksten Schwerpunkt loslegt.
Genau, also wir wollen einmal mehr ein Auge auf OpenAI und ChatGPT werfen und auf die aktuelle Situation am Markt sozusagen. Und man kann es natürlich mal ganz grob zusammenfassen: OpenAI gegen alle, logischerweise. OpenAI und ChatGPT führen in diesem Bereich sowohl in der Wahrnehmung nach außen hin als auch, glaube ich, noch technologisch, wobei da kann man ja gleich schon drüber sprechen, mit Grok unter Umständen. Aber natürlich versuchen die diversen Konkurrenten jetzt da irgendwie Fuß zu fassen und reinzukommen. Wir haben ja in den letzten Wochen, glaube ich, schon ein bisschen gesprochen über die Rolle von Google, die ja vieles von diesen Themen, um die es hier geht, eigentlich erfunden haben, aber dann von OpenAI links überholt wurden. Heute wollen wir auch nochmal ein bisschen sprechen über die Rolle von Elon Musk oder auch von Grok. Und einfach mal gucken, wie aktuell der Stand ist. Also wir haben ChatGPT als eine große Plattform weiterhin, die Druck bekommen von der Open Source Richtung her, DeepSeek, und die jetzt versuchen natürlich ihre Vorherrschaft zu behalten. Zum Beispiel gab es ja kürzlich den Super Bowl und zum ersten Mal hat ChatGPT da eine Ad geschaltet, die ja irgendwie auch, sagen wir mal, eher
Langweiler
eine
nicht, langweiliger nicht hätte sein können.
genau,
Ich habe sie mir angeschaut.
sagen wir mal, Imagewerbung, nicht konkreter Nutzen vielleicht, freundlich ausgedrückt, den Namen mal in den Markt, in die Breite gebracht, weil wir müssen natürlich immer uns auch klar machen, wir sind hier sicherlich in Nischen drin und ChatGPT ist jetzt noch nicht das, ist natürlich ein breites Thema, aber nicht das Riesenthema in der ganz großen Masse der Menschheit. Das wollen die ändern. Witzigerweise, vielleicht kann man da gleich Google mit dazu nehmen, die hatten auch einen Clip im Super Bowl. Da ging es aber eher so um das Praktische. Also die wollen, glaube ich, sehr stark in die Richtung, du hast dein Gemini, ist es ja bei Google, auf deinem Smartphone und du kannst mit dem Ding reden und kannst eben entsprechend damit arbeiten. Also so ist da im Prinzip die Situation. Die
Du hast
nächste.
das kleine Anmerkung dazu. Du hast es super ausgedrückt. Es ist quasi so Open AI gegen alle. Und ich finde, das muss man in den Kontext packen, worum es tatsächlich geht. Weil wir haben auf der einen Seite diesen Block der Modelle, wo sich die News überschlagen, wo wir auch noch drauf eingehen und wo es quasi das Rennen darum gibt, wer hat das coolste Modell. Was man aber bei diesen ganzen anderen Konkurrenzprodukten von OpenAI nicht vergessen darf, ist, dass die noch wenig Produkt drumherum haben. Also irgendwie liefert OpenAI ja zumindest, ich sag mal, das Werkzeug, dass diese Modelle auch sinnvoll genutzt werden können. Und da passieren dann solche kleinen Ernüchterungen wie bei DeepSeek, wenn man sich dann mal in der dritten Woche wie wir damit beschäftigt. Da sind halt viele Dinge schlichtweg noch nicht da, die einfach schon gelöst wurden. Also einmal gibt's so diese Frage, so der Motor und die Maschine, die immer austauschbarer wird. Und letztlich, wie ist das Interface, dass man damit überhaupt etwas anfangen kann? Und bei allen Sachen, da muss man immer noch sagen, meiner Meinung nach hat OpenAI hier noch ganz dick die Nase vorn. Ich sehe das ja auch an meinen eigenen Sachen, wo man so hintendiert und was man bestellt. Aber das tollste Modell zu haben, ist nicht alles, sieht man hier.
Ich würde da vielleicht sogar ein Stück weit widersprechen. OpenAI hat natürlich mit dieser Chatbot-Geschichte quasi die Marke gesetzt, wie man mit dem Modell interagiert. Aber die Integrationen, die Microsoft zum Beispiel mit OpenAI macht, in die Software sind produktmäßiger als das, was OpenAI selber macht, als Beispiel. Und da geht ja auch ein bisschen die Reise hin, denke ich, in Zukunft, dass es eben nicht nur um den Chatbot geht und dass man alles irgendwie als Chat macht, was ja, wie wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen haben, eher so eine Krücke ist, die sich jetzt halt ergeben hat letzten Endes. Also insofern, es bleibt spannend. Ich würde eigentlich sagen, OpenAI von der Historie her sind aufgestellt, geiles Modell zu haben, aber nicht unbedingt aufgestellt, geile Produkte zu machen. Wenn sie beides schaffen, dann haben sie eine Chance. Wenn nicht, bleiben sie vielleicht Modelllieferant. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Vielleicht dazu, natürlich sind sie jetzt in der Ankündigungsphase für die nächsten GPT-Modelle 4.5 und 5. Was ich da interessant finde, dass der eine Fokus ja, glaube ich, sein soll, ein bisschen weg von, du hast deine 10 Modelle und wählst das passende Modell aus, was natürlich die meisten User völlig überfordert schon mal. Auch das zum Thema Produkt. Irgendwie einen Reiter, wo du aus 10 Modellen auswählen musst, mit einem Satz, was das beste Modell ist, ist kein gutes Produkt letzten Endes. Das wollen sie, glaube ich, ja ändern, unter anderem.
Genau, aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr Ökosystem, wo wir auch ein bisschen später noch drauf eingehen, was diese GPTs angeht und letztlich auch, wie man die bedient und wie man da rangeht. Aber da kommt noch einiges hoch und wie man sieht, machen sie sich jetzt ja auch schon langsam über Deutschland her. Man sieht ja. Sam Altman, hast du erzählt, auf der TU, an der TU hat er einen Vortrag gehalten.
Genau, war in Berlin, war auch in Frankreich, also war hier auf Tour in Europa. Generell natürlich, das ist ja auch für uns immer ein bisschen nervig, sind die Entwicklungen, hängen die oftmals ein bisschen. Man kann mit vielen Spielzeugen nicht spielen hier in der EU, ja. Leider Gottes. Wir haben eben mit VPNs mal versucht, das zu umgehen. Hat nicht komplett geklappt. Also das ist natürlich für uns so ein kleiner Nachteil, logischerweise. Das hat Datenschutzgründe und was auch immer, Sprachgründe natürlich auch. Was macht eigentlich der Herr Musk? Croc?
Genau, also da ist, wir können jetzt hier mit jeder Folge das nächste Modell wieder neu feiern, ja. Deswegen will ich dieses Thema hier gar nicht so lang so mega in die Länge ziehen. Aber was ja bei diesem öffentlichen Drama, was wo Musk täglich involviert ist. Was damit hinzukommt, ist, dass er jetzt tatsächlich wohl, zumindest wie das angekündigt wurde, in einer Pressekonferenz gut aufholt, was deren neues Modell angeht. Grok 3. Hier, wie du sagst, wir haben mit VPN und so weiter versucht, da mal Zugang zu bekommen. Es war in der Pressekonferenz, wie ich es verstanden habe, angekündigt, dass es über die Webseite grok.com benutzbar sein sollte und dass dort immer das super aktuellste Modell ist. Bei unserem Test vorhin, da war eben Grok 2 noch drauf und nicht Grok 3. Jetzt können wir wieder über die ganzen Benchmarks gehen, bei den klassischen Benchmarks-Tests. Hier im Vorgespräch haben wir uns auch schon darüber unterhalten, wie sehr kann man überhaupt diesen Testergebnissen glauben. Ja. Mit dem leichten.
Gerade von Elon Musk, sorry. Also die Fristen, die Termine, die genannt werden von ihm, sind nicht immer 100%, treten nicht immer alle zu 100% ein, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, aber ich mein Verständnis davon war, das wurde ja auch bei DeepSeek nicht angezweifelt, dass die Benchmark-Tests schon irgendwie in Ordnung sind, dass da wohl schon was dran ist. Und hier wurde erneut in drei Disziplinen, ich glaube Mathematik, Coding, und das dritte habe ich jetzt aus dem FF vergessen, wurde selbst dann die neueste O3-Variante und DeepSeek dann sowieso übertroffen, keine Ahnung, um 10-15%. Ja. Wie ich es verstanden habe, soll es kostenlos auf der Webseite sein. Im Test hat es leider nicht geklappt. Aber was mich an diesen zum Thema Feature und Produkt, und witzigerweise nennen das alle Modelle gleich, eine Sache, wo ich so heiß drauf bin, ist eben Deep Search oder Deep Research. Also ist wohl schon bei OpenAI in der US-Variante gelauncht. Ich habe noch keinen Zugang gehabt und es soll bei Grok 3 oder Grok 3 oder wie man es auch immer nennt, soll es halt standardmäßig mit drin sein. Wir wollen es ja auch dabei belassen, aber ja, auf der Webseite Grok mit einem VPN kommt man schon mal mindestens drauf. Ohne VPN wird man, glaube ich, abgelehnt. Und mit leichter Verzögerung hat man auch Zugriff über seinen Twitter-Account, über seinen X-Account. Dort soll witzigerweise nicht immer das ganz aktuelle Modell sein. Dort versucht es auch ein bisschen nachzuziehen, aber um mal zu wissen, wie man da Zugang drauf hat. Und man nur mal um zu wissen, das ist der neueste, die neuesten News, die da rausgehauen werden. Und auch wenn ich jetzt hier das Thema nochmal so ein bisschen mit vornehme, aber das ist ja ein großes Drama zwischen eben Elon Musk, wo es auch, ich weiß nicht, ich reiße jetzt das Thema einmal vor, aber es passt so gut. Es gab ein Übernahmeangebot auch noch an OpenAI von Elon Musk. Wie ist denn dein Blick darauf?
Genau, also parallel, ich meine, der Herr Musk ist ja sehr aktiv im Moment in vielen verschiedenen Bereichen tatsächlich, außer bei Tesla, das auch nur am Rande. Ja. Also es gibt Übernahmeangebot und zwar für die Mutterfirma, also für die gemeinnützige Firma über knapp 100 Milliarden US-Dollar zusammen mit diversen Investoren, also klassische Investoren, die Mehrheit der Kohle kommt natürlich von diesen Investoren. Und man munkelt oder ist relativ klar, dass das natürlich einfach mal so ein Querschuss sein soll, weil OpenAI gerade dabei ist, zu versuchen, wegzukommen von diesem gemeinnützigen Modell zu einer Firma. Und da gibt's wohl eine Regel, wenn dir jemand die 100 Milliarden bietet, dann bist du die auch wert oder was auch immer. Also es macht jedenfalls das, was OpenAI vorhat, gerade nicht einfacher. Und ob es ernst gemeint ist, sei dahingestellt, passieren wird es nicht zu 99%, würde ich mal sagen, roundabout. Aber es ist natürlich auch wieder so ein Ding. Also wie gesagt, da wird wirklich mit harten Bandagen gekämpft gerade. Und man könnte auch sagen, wenn Grok so geil ist, wieso muss er dann OpenAI übernehmen? Also da wird, wie gesagt, auf allen Ebenen gerade versucht, sich gegenseitig reinzukrätschen quasi.
Ja, das ist auch lustig, wenn man es so ein bisschen verfolgt, wenn dann von Altman die Mitleidsbekundungen Richtung Mars rausgehen, was er doch für ein Frack ist. So ungefähr. Ja. Also was man hier, aber das hat er in die richtigen Worte gepackt, das sind halt knallharte Konkurrenten aktuell. Klar. Und er freut sich da jetzt natürlich, dass er da die neue Sache da vorschlagen konnte. Und was das für einen Sinn und Zweck hat, also genau, ob das zustande kommt, ist total mega fraglich. Aber es kann auch so gesehen werden, so was will man damit erreichen? Die müssen sich jetzt damit beschäftigen. Ja, du hast jetzt irgendwelche Gesellschafter, die damit drin sind und da ist ein Angebot da für mehr, als sie reingepackt haben und schon liegt sowas auf dem Tisch. Also da ist so ein bisschen so die Mutmaßung, so ey, das soll die letztlich nur ein bisschen an der Entwicklung behindern, ja. Und es wird weiter investiert. Da sind wir auch noch, jetzt muss ich wieder zurückfinden zu den Hauptthemen.
Es gibt auch noch Google.
Genau, es gibt auch noch Google, aber ich will noch einmal, um OpenAI abgeschlossen zu haben, noch einmal bei den Anstrengungen hier in Deutschland bleiben. Sam Altman hat, wie du sagst, einen Vortrag auf der TU Berlin gehalten. Ich habe in einer tieferen Recherche leider nicht mehr genau die Details gefunden, aber es wird von OpenAI meines Wissens nach in München ein Office eröffnet und dort sind auch schon Stellenangebote ausgeschrieben, also mit wirklich, ich sag mal, merklichen Löhnen für die Programmierer. Und somit steht OpenAI jetzt hier auch im Wettbewerb im deutschen Markt der Programmierer und wird mutmaßlich für diese Level-A-Programmierer die Löhne nochmal ordentlich nach oben schießen. Also einfach um das auch noch mal eben gesagt zu haben. So, nun zum Thema Google.
Genau, Google gibt es auch noch, wie gesagt, die holen, glaube ich, schon ein bisschen auf. Die bringen auch neue Modelle auf den Markt, hatten, wie gesagt, auch jetzt beim Super Bowl eine Ad vom Fokus her sehr, sehr stark orientiert an dem Normalo-User, quatsche mit Google, buche Flüge und solche Geschichten. Interessant von der Ausrichtung her, denke ich. Sind auch stark am Investieren. Ich glaube, in den letzten Geschäftszahlen hieß es, dass sie 75 Milliarden jetzt investieren in den Ausbau von Rechenzentren nur für AI. Wir müssen auch noch mal uns auch wieder klar machen, dass das Spiel ja auch noch parallel läuft. Also Microsoft und auch Amazon und Google mit ihren Cloud-Anbietern wollen natürlich auch einfach diese Rechenleistungen verkaufen, letzten Endes. Das läuft also auch. Und ansonsten denke ich, dass da auch einiges kommt. Wir haben jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen, Monate, wie du gesagt hast, heute ist Grok Nummer 1, in 2 Wochen ChatGPT 4.5, dann sagt Google, wir sind Nummer 1, es gibt noch Perplexity nebenbei. Also da wird, glaube ich, die nächsten Monate super, super viel passieren. Google geht jetzt eben auch quasi in die Marketingoffensive ein Stück weit. Google hat den Vorteil gegenüber OpenAI, dass der Cashflow läuft nach wie vor. Google Ads ist ja sichere Bank. Insofern müssen sich da weniger Sorgen machen als OpenAI, die halt immer da auf Microsoft angewiesen sind, ein Stück weit. Machen Werbung in Podcasts jetzt, habe ich eben Ad gehört, witzigerweise auch. Stärker auf Fokus. Du willst einfach mit Google quatschen, warum auch immer. Also da denke ich, bleibt es auch spannend. Ich würde Google da nicht abschreiben, Stand jetzt. Und ich glaube, dass da auch noch einiges passieren wird die nächsten Monate, was Google angeht. Auch gerade was die Produktentwicklung angeht, weil die natürlich auch mit ihren Tools, mit Google Drive, mit Workspace Vorteile haben, was die Integration in die Nutzung von eigenen Daten angeht.
Du hast das so komplett gesagt. Ich wollte genau dasselbe nochmal unterstreichen. Dadurch, dass eben dieser Eingang zum Gmail-Postfach out of the box da ist und der Zugang zu den Daten, die man bei Google halt gespeichert hat, ist das schon ein Vorteil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass durchaus dann auch andere Systeme mit dem System dann kommunizieren, um ein Endergebnis zu kommunizieren, zu realisieren. Und was bei Google ja auch gut ist, auf der einen Seite ist dieser Business-Fokus da, auf der anderen Seite tut sich, wie wir gerade sehen, eine komplett neue Welt auf der Normalo-User, die jetzt hier gerade entdeckt wird. Natürlich B2B, wer sich ein bisschen vorstellen kann, was man damit machen kann, merkt, wie das immer mehr Eingriff ins normale Geschäftsleben bekommt, wie man auf einmal Superpowers bekommt, Sachen schneller im Business erreichen kann, Bilder, Videos, alles Mögliche, überall hat AI den Eingriff. Aber B2B ist groß, B2C ist nochmal eine ganz, ganz andere Masse. Wo noch nicht mal der richtige Kickoff passiert ist, ja, aber
Genau.
da passiert eine Menge, ja, also das.
Ja. Ich glaube, wir dürfen die Plattformanbieter, also Android und iOS, absolut nicht vergessen hier. Die haben nach wie vor das größte Potenzial, um am Ende hier dann doch erfolgreich zu sein, weil ohne die geht es halt nicht. Die haben ihre Systeme alle so gebaut. Du musst dich für den App Store, musst du dich freischalten, anmelden, kannst abgewiesen werden, etc. Also insofern Ob es am Ende vielleicht doch wieder ein Apple versus Google-Rennen ist, wer weiß.
Ja.
Wird sich zeigen. Wir sprechen nachher noch kurz, wie es mit Apple gerade aussieht. Vielleicht gehen wir vorher noch mal ganz kurz rein. Thema EU, du hast jetzt eben angesprochen, München, die EU selber ist auch
Also,
versucht auch gerade.
ich habe die Nachricht, bevor ich mir die originale Pressemitteilung angeschaut habe, im Podcast von Scott Galloway gehört, und der hat das in tolle na, in den richtigen Kontext gepackt. Also erstmal Punkt Nummer eins: Wir haben ja in den USA die Ankündigungen gesehen für große Investments in Infrastruktur, ganz vereinfacht gesagt Rechenzentren, in der Annahme, die sich, glaube ich, auch nicht grundlegend ändert, ob das nun Open-Source-Modelle sind oder nicht. Irgendwo müssen die LLMs betrieben werden, und dafür braucht man Rechenzentren, und da sind Investments sinnvoll. Und erstmal gab es die große Ansage aus den USA, dann gab es noch eine aus Asien, ich glaube Südkorea, und nun hat die EU nachgezogen mit eben auch der Ansage 200 Milliarden. Und wenn ich mich nicht verrechne, ist das genauso viel wie die USA.
Das waren 500, glaube ich, bei
Oh,
Trump, oder?
500. Okay, sorry,
Aber
sorry.
gut, das ist Trump-Inflation.
Muss auch erstmal bezahlt werden, diese 500
Ja,
Milliarden.
ich glaube, 200 sind auch dort realistischer wahrscheinlich.
Genau, aber es ist ja immerhin schon mal eine Ansage, ja. Also wenn auch so EU-mäßig ein bisschen zurückhaltend und ein bisschen spät, aber es ist die Ansage da, man will dieses Geld bereitstellen, wie auch immer, und davon 150 Milliarden in wirklich Bare Metal investieren und 50 Milliarden für Startups haben. Wir haben es ja in der letzten Folge schon einmal angesprochen. So schlecht ist die Start-up-Kultur verhältnismäßig in der EU gerade gar nicht. Dort passieren auch große Sachen in Deutschland und Europa, wo Investments laufen. Natürlich immer wieder vergleichsweise zu den USA Peanuts. Aber es passiert was. Es soll gefördert werden. Es ist der richtige Weg meiner Meinung nach, und dann sollte man auch noch mal die paar Milliarden extra aufbringen, um für ordentliches Internet flächenmäßig zu sorgen. Und dann sind wir, glaube ich, bei dem Punkt auch noch mal ein ordentliches Stück weiter. Also es hilft definitiv, und es ist definitiv auch eine Ansage an die Welt: Hey, wir haben uns hier nicht abgeschrieben und wir wollen hier weiter mitmischen. Wir sprachen gerade kurz über B2C-Anwendungen. Also was dort kommen wird, sind irgendwelche GPTs oder Agent für, keine Ahnung, zum Sport, zum Joggen, Thema Lifestyle, Thema Recht. Zehntausende, Abertausende Möglichkeiten sind da. Aber ich habe dir heute einen neuen Begriff beigebracht, und zwar B2A. Oder ich weiß gar nicht, ob ich ihn dir beigebracht habe, aber ich finde ihn hier, weil wir hier B2B, natürlich da, wo wir unterwegs sind, ja, also B2B im Small Business Bereich, B2C haben wir ja gerade aufgeführt, aber es gibt ein neues Thema, was sich auftun wird, insbesondere für Technologieanbieter, ist B2A, also Business to Agents. Sprich, wenn ich anfange, mir irgendwelche Agents zu bauen, die irgendetwas machen sollen, dann muss ich mir oftmals die Leistung von dem, was gemacht werden soll, zum Beispiel sende eine E-Mail oder schick Daten von A nach B, muss für diese Leistung in irgendeiner Form gezahlt werden. Und wenn ich mich jetzt schon ransetze und mit Draht- und Zangenlösungen und Make oder Zapier und ein paar Plattformen etwas zusammenbaue, habe ich immer eine Handvoll Tools, die ich benutzen muss. Ich muss wahrscheinlich bei jedem Einzelnen dann letztlich eine einzelne Subscription in irgendeiner Form haben. Und die Idee ist, dass hier eventuell eine komplett neue Abrechnungsmethode geschaffen wird. Also sprich, dass eine Leistungserbringung, ob das eine Speicherung oder Verarbeitung von Daten ist, über eine API getriggert und auch gleich gezahlt werden kann. Also Business to Agent Geschäftsmodelle. Ich will noch einmal kurz ausführen: Wir bei Quenten haben ja quasi einmal das Frontend, unser Benutzer, unsere Benutzeroberfläche, womit womit die Software konfiguriert wird. Und dieses Frontend agiert, kommuniziert mit dem Backend, was dann die tatsächlichen Aufgaben macht oder misst oder wartet oder die tatsächlichen Aufgaben hier erfüllt. Und diese Idee ist, dass man das, was tatsächlich gemacht wird, dass man hier vielleicht Schnittstellenstandards findet und dann solche Sachen, die unter Umständen aktuell noch wochenlange Arbeit sind, überhaupt gar nicht mehr zu einer komplexen Aufgabe werden, sondern das Thema Schnittstellen kann bedeutend erleichtert werden. Und die große Idee ist eben, so wie ich sie verstehe, gerne mal kommentieren, ob da welche dabei sind, die das anders sehen, dass man sich eben zum Abrufen von bestimmten Leistungen, dass man da in der Lage ist, direkt Kreditkartendaten mit zu übergeben und abzurechnen. Mega spannend. Ja. Also ich glaube, dass da eben auch für Unternehmer, Softwareunternehmer, wie wir es sind, mit der Fragestellung, was habe ich eigentlich da und wie kann ich das noch nutzen, dass da durchaus Sachen passieren können. Du hast ja sogar mit Payment dabei und selbst sowas könnte ein Trigger sein, die dann dazu führen, dass ein Payment-Link versendet wird und nachdem gezahlt wurde, eine Information wieder in ein Drittsystem geht, um was freizuschalten. Also genau. Mega spannend. Sorry, wenn ich mich hier zu abstrakt ausgedrückt habe, aber ja, ich finde es sehr interessant.
Ist auf jeden Fall interessant, glaube ich. Und das Spannende ist ja bei so einem Agent, also wenn wir bei eurem Modell bleiben würden, als Person buche ich bei euch ein Paket, ich habe, weiß ich nicht, kann 5.000 E-Mails verschicken oder 15, was auch immer. Der Agent könnte ja für je einzelne E-Mail 0,001 Cent am Ende bezahlen. Und man könnte dann eben auch so feiner abrechnen, was dann als Person am Ende nicht geht. Also das wären dann auch Modelle, dass man dann wirklich super, super fein und klein reingeht und sagt, jeder einzelne Zap oder jede E-Mail kostet einen Centbetrag oder einen Bruchteil von einem Cent. Weil das kann ja dann der Agent leisten, das eben dann aufzuaddieren und am Ende sind es halt dann $3 oder was auch immer.
Und es passt auch super in das grundsätzliche Modell rein, denn jeder Softwareprogrammierer, der mit AI und OpenAI arbeitet, der gewöhnt sich daran, Geld für Tokens zu zahlen und dann sind das halt E-Mail-Tokens oder Storage-Zeit-Tokens oder Prozessions-Tokens in irgendeiner Form. Also ja, du hast noch einiges aus dem Rest der Welt mitgebracht.
Genau, der Rest der Welt, wir haben den Rest der Konzernwelt. Wir haben natürlich Amazon, wir haben ja eben schon angesprochen, ist bei dem mit dabei beim Spiel der Rechenzentren, sogar Nummer 1, glaube ich, immer noch AWS. Also die spielen da auf jeden Fall auch mit, spielen über Alexa auch mit, dann was die End-User-Geschichte angeht. Im Februar soll noch Alexa AI kommen, also ein smarteres Alexa mit AI, mit Elementunterstützung. Da sind wir gespannt, wobei Alexa ja vielleicht ein bisschen eine Randerscheinung ist. Und auch natürlich nicht zu vergessen ist Apple logischerweise. Da war es ja sehr, sehr still vom Thema AI. Die haben letztes Jahr auf ihrer Hausmesse ja angekündigt, Apple Intelligence, also AI, haben angefangen, erste Features rauszubringen. Ich glaube, die letzten Monate, nur in den USA erstmal. Das hat man, glaube ich, schon ganz kurz besprochen. So Themen wie wie Genmochi, also dass man die Emoji selber erstellen kann. Also so Spielzeug. Sie arbeiten an den Hauptfeatures. Zum einen, dass Siri selber eben Elementunterstützung bekommt, was sehr nützlich wäre, weil Siri eine Vollkatastrophe nach wie vor ist. Und zwar, und das ist, glaube ich, das Spannende und auch, wie ich eben sagte, im Hinblick auf die Kontrolle der Plattformen so interessant, dass dein iPhone halt auf deine ganzen Daten zugreifen kann, deine Kontaktdaten, deine Notizen, deine Messengers und das alles nutzen kann als Basis dann, um dir Ergebnisse zu geben. Das Beispiel, was kommuniziert wurde letztes Jahr, sorry, nochmal ganz kurz, war, weiß ich nicht, du holst deine Mutter vom Flughafen ab und das Ding weiß, der Flug kommt eine halbe Stunde später. Weil es weiß, du hast Nachricht bekommen, das ist mein Flug, kann reingucken, was ist der Flug, weiß, das ist deine Mutter und solche Geschichten eben. Das ist jetzt aber wohl verzögert. Also wir warten, wann das kommt und wie tief das kommt und vor allem natürlich, wie stark das voraussetzt, dass man in der Apple-Bubble voll drin ist. Also nur Apple-Mails werden ausgelesen, nur Messages werden ausgelesen, wäre so meine Vermutung und meine Befürchtung, dass es am Ende dann doch nicht so viel bringt. Das wäre der klassische Apple-Ansatz. Soll aber jetzt kommen, fragt sich nur wann.
Also hier ist ja auch die Frage, welcher Layer setzt sich durch? Also wir haben so etwas so wie ChatGPT, OpenAI, Sachen, die irgendwie auf dem Server laufen und die man bedienen kann, in der Regel durch eine API oder durch seinen Browser. Dann haben wir sowas wie Google, was sich halt noch damit verbreitet und sagt, ich kann den Browser mit benutzen. Ich glaube, dieser Copilot von OpenAI, der angekündigt wird, kann das auch. Und Apple hat eben genauso wie Microsoft hier den allerletzten Layer, nämlich die komplette Hardware, womit man dann wiederum technisch auf alles andere zugreifen könnte. Also da ist auch die Frage, was sich da so durchsetzt. Also die Ausgangslage ist gut. Ich habe jetzt nicht recherchiert. Ich würde gerne mal wissen, mit wie viel Geld gehen die jetzt eigentlich daran? Denn ich habe ja das, was ich vernommen habe aus irgendwelchen US-Podcasts, war, dass die Strategie von Apple durchaus aktuell sein kann bei dieser Sache, dass die sich zurücklehnen und sagen, sollen sich die anderen doch zerfleischen, bis das Geschäftsmodell gefunden ist, was immer noch nicht final meiner Meinung nach feststeht. Wir wissen noch immer nicht, wir beide zweifeln noch immer an, ob die finale Nutzung von AI mit sowas wie ChatGPT überhaupt stattfindet. Es ist überhaupt in dem Ding. Kein Mensch weiß Bescheid. Und da kann das, ist eben so das, was ich gehört habe, dass das sehr, die Zurückhaltung durchaus sehr strategisch sein kann. Und wenn man genug Geld hat, kann man dann zum richtigen Zeitpunkt sich dann das richtige Startup auch zu dem Zeitpunkt überteuert anfühlenden Preis kaufen, weil es sich dann langfristig eben vielleicht doch auszahlt. Also bin ich mega gespannt. Du
Es
bringst
sind
aber
ja
noch.
verschiedene Faktoren, wenn ich noch ganz kurz dazu sagen möchte. Also das eine Thema ist ja, dass die Modelle auch lokal werden. Da ist Apple natürlich auch interessant aufgestellt. Wir hatten das bei DeepSeek letzte Woche, glaube ich, dass diese Modelle so clever sind oder so kompakt sind, dass sie eben nicht nur auf dem Server laufen können. Das heißt, dieser ganze Fokus auf Serverstruktur ist bei Apple nicht so stark, sondern die sagen, du hast hier, wir geben dir jedes Jahr den besten Prozessor der Welt in deine Hosentasche und wir machen es größtenteils da. Das ist eine völlig andere Ausrichtung. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wo nutzen die Leute die ChatGPT-App und die Gemini-App und DeepSeek auf ihrem Smartphone? Und wenn Apple sagt, das ist jetzt verboten, dann ist die App weg. Also insofern sind die tatsächlich gut aufgestellt, das auch zu dominieren. Man könnte hoffen, dass Apple und Google das mal nicht dominieren, dieses Thema. Wäre vielleicht insgesamt besser, aber ja, wir werden sehen.
Du hast es so beiläufig erwähnt. Wir wollen ja nicht die nächste Headline reinbringen, aber ein DeepSeek-Verbot ist tatsächlich gerade
Südkorea, glaube ich, oder? Südkorea hat es
Südkorea,
verboten. Ja.
Südkorea hat schon, Italien hat schon und heute, wie ich es gehört habe, ist es halt in den USA aus diversen, also als Beamter darfst du es halt nicht benutzen. Also die finden da
Ja,
ihre
gut, das.
Subkontexte, wo die sagen, tipp da mal nicht zu viel ein und lad mal nicht zu viel Daten hoch hier. Sie könnten vielleicht doch woanders verarbeitet werden. Ja. Du hast noch ein Thema. Kommendes Ringen um die Vorherrschaft.
Genau, lass uns das nur super kurz machen. Bei diesem ganzen Thema, das können wir die nächsten Wochen mal ansprechen. Also große Plattformanbieter versus Apps. Als Beispiel, Apple möchte eigentlich, dass Apple über Uber einfach nur das Auto bucht. Oder dass die AI raussucht, geht es bei Uber, bei Lyft, bei Bolt oder wo auch immer die günstigste Fahrt. Die App-Anbieter wollen das natürlich genau nicht. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ringen. Also wie tief gehen gehen die Systeme rein in die Apps, in die Dienste und wer hat da am Ende die Nase vorn? Ich glaube, da können wir nochmal drüber sprechen, dann die nächsten Wochen, weil das hängt dann, glaube ich, auch wieder sehr stark dran, wer am Ende aufgestellt ist. Die haben alle natürlich ihre eigenen Ziele und die widersprechen sich natürlich grundlegend. Also als User willst du vielleicht wirklich einfach die App fragen, ich möchte zum Hauptbahnhof fahren und that's it. Uber möchte aber, dass du sagst, dass du mit der Uber-App fährst, natürlich logischerweise. Und andere möchten ihre eigenen Systeme dort wieder pushen. Also da bleibt es, glaube ich, auch interessant in Zukunft. Wie tief die AIs eingreifen in die aktuelle App-Infrastruktur, die wir hier haben, wo alles nur gekapselt ist in einzelnen Apps.
Ja, wo man sich eine große Plattform sucht als Infrastruktur. Und das ist dann die Eingabequelle für alles. Ja, mega spannendes Thema. Also genau das, ich habe hier gerade total das Déjà-vu bei selbstfahrenden Autos. Da ist irgendwie so die Fragestellung ist ziemlich ähnlich. Wer macht nachher wie das Geld mit diesem Thema selbstfahrende Autos? Ist es am Ende schlichtweg Uber, weil die Leute die Uber-App benutzen, wenn sie sich irgendwas Fahrendes bestellen wollen? Oder schafft es ein Elon Musk dann irgendwie doch von hinten das Feld aufzuräumen? Also ich glaube fast, und das ist eben das, was ich auch meinte am Anfang mit Produkt. Wer hat beim Thema AI wie das Produkt, was letztlich doch in der Oberfläche genutzt wird? Und das ist aktuell OpenAI. Aber das ist offen gesprochen ziemlicher Crap. Da können auch ganze Revolutionen passieren. Ich glaube ja sowieso an Revolutionen, was die ganze Art und Weise angeht, wie wir mit Software interagieren werden. Ist ja schon passiert. Mit dieser Art von Chat ist jetzt nicht der, wir hatten im Marketingbereich einmal so eine Chatbot-Geschichte, die nicht so clever war mit AI, wie sie jetzt durchaus sein könnte, aber dass wir so mit einem Chat interagieren, um Informationen zu sammeln, das hätte ich vor 4 Jahren auch noch nicht erwartet. Genau. Okay. So, wir sind aber hier und hier sind hoffentlich bis hierhin haben viele Business-Leute, Geschäftsleute, angehende Geschäftsleute zugehört, denn wir wollen hier diesen Kontext nicht vergessen. Übrigens an dieser Stelle, wenn dir das gefällt, was du bis hierhin gehört hast, dann kannst du uns einen riesigen Gefallen tun und apropos Take abonnieren und natürlich diese Episode liken, egal auf welcher Plattform du hier gerade zuhörst. Wir wollen uns aber auch hier eben die Frage stellen, ja, auf der einen Seite, was sind die News, auf der anderen Seite, was können wir wirklich mit AI anfangen, was ist das, was uns wirklich etwas nützt. Und ich glaube, wir sind jetzt hier in der Folge 3, wo wir ziemlich viele News ansprechen. Wir planen hier auch noch ganze Folgen zu machen, die noch mehr Praxisbezug haben als der Auszug, den wir uns hier jetzt widmen werden. Also wenn ihr mehr Praxisbezug haben wollt, gerne auch mal dazu einen Kommentar machen. Und wenn ich auf meine AI-Nutzung der letzten Wochen zurückschaue, dann entwickelt sich bei mir auch etwas, und zwar, dass ich die OpenAI, die ChatGPT-Oberfläche immer mehr nutze, um GPTs zu erkunden und die dann auch wirklich aktiv zu nutzen. Ja, also GPTs sind quasi Chatfenster, die vorher in einen gewissen Kontext konfiguriert wurden. Also die haben eine Aufgabe bekommen, in welcher Form auch immer. Und so, dort gibt es also jetzt schon für alle möglichen Berufszweige, für alle möglichen Marketing- und Business-Zwecke GPTs, die andere Leute gebaut haben und wo sie kostenlosen Zugriff drauf geben. Und einer dieser GPTs, die ich genutzt habe, weil wir sitzen da so ein bisschen gerade dabei, ein Pitch-Deck zu verfassen. Wir sind gerade bei der Internationalisierung und bei der Finanzierung und solche Geschichten. Und dort bin ich auf einen GPT gestoßen, der hilfsbereiter und nützlicher nicht sein könnte. Und das ist der GPT von Y Combinator, also Y und dann Combinator geschrieben, also Kombinator mit C geschrieben, findet man, wenn man sich bei ChatGPT einloggt, auf GPTs erkunden und dann kann man den finden. Und das ist halt ein GPT, der in diesem ganzen Y Combinator-Umfeld hilft. Was ist Y Combinator? Y Combinator ist der weltweit größte und erfolgreichste Start-up Accelerator, also ein Masseninvestor in Startups, die ganz riesige Firmen hervorgebracht haben. Übrigens OpenAI auch, neben Airbnb und so weiter. Und den Content, den die rausbringen, der ist wirklich, wirklich wertvoll. Leider Englisch. Die Sprachbarrieren werden wahrscheinlich auch bald brechen. Aber man kann diesen GPT auch in Deutsch nutzen und wenn man irgendetwas wissen will zum Thema Unternehmens- und Startup-Finanzierung oder wie man etwas Investoren oder so etwas vorstellen kann, dann findet man da die Mega-Antworten drauf oder wenn man wissen will, wie so ein Startup-Ökosystem funktioniert. Ich liste das hier nur auf. Ich erwähne nur diesen einen, weil ich den intensiv genutzt habe und es immer häufiger passiert, dass man sich sagt, okay, hier ist ein GPT, der ist super dafür ausgelegt, Datenanalyse zu machen. Lass uns doch mal jetzt knallhart mal alle Geschäftszahlen mal reinhauen und unseren eigenen Datenanalysten dort sitzen haben ohne Lohnkosten. Also tolle Sache. Ich glaube, das ist auch mit einer der Aufgaben hier dieses Podcasts, dass wir eben diese Adaption fördern, auch wenn dort ja, wenn man solche Sachen vielleicht noch nicht entdeckt hat. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass wir sagen, wir raten es jedem auch mal ein GPT zu bauen. Einfach um das gemacht zu haben, der muss ja am Anfang nichts Tolles können, ja. Also du gehst, erstellst dir deinen eigenen GPT und bist vom Horizont schon mal 3 Stufen höher angesiedelt, als du es jetzt noch mal, weil sich ganz neue Welten eröffnen. Erst recht, wenn man versteht, wenn man diese GPTs dann auch noch dazu bringt, dass man mit ihnen nicht nur über die Oberfläche, sondern auch über irgendwelche Schnittstellen kommunizieren kann. Also ganz tolle Sache, Message hier. Beschäftige dich mal mit dieser Welt der GPTs. Es gibt sicherlich auch andere Universen außerhalb von ChatGPT, wo ähnliche Sachen gemacht und geteilt werden. Aber das waren so meine Erfahrungen damit, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich habe es mal wieder stundenlang genutzt.
Ja.
So, jetzt kommen wir noch zu dem weiteren Umsetzungsteil von Heiko. Raus aus dem Chatfenster lese ich hier.
Genau. Also ich experimentiere natürlich ja auch gerade und eine Sache ist halt genau das, dass ich gucke, die Tools zu integrieren in meine Prozesse, mit denen ich arbeite. Also nicht Copy and Paste rüber in ChatGPT, sondern eben da, wo ich gerade arbeite. Was ich die nächsten Wochen gerne, glaube ich, mal ein bisschen vertiefen möchte, ist eben Gemini, also oder andersrum, ich selber nutze Google Workspace, also alles, was ich an Texten habe, ist in Google. Das heißt, Gemini bietet sich an. Es gibt aber auch GPT Workspace, um eben dann ChatGPT zu nutzen für diese Daten, die schon da sind. Das finde ich super, super spannend. Dazu, glaube ich, nächsten Wochen ein bisschen mehr. Und was ich als Tool gerade teste und vielleicht doch schon jetzt empfehlen kann, das nennt sich Elephas. Das ist eine lokale Software, also wie der Elefant, nur mit S hinten statt NT. Und da kann ich hingehen und kann sagen, ich mache ein Projekt, lade, weiß ich nicht, 20 Word-Dokumente rein als Kontext, wähle ChatGPT oder Gemini oder was auch immer als Modell und dann kann ich damit arbeiten. Also einfach die Möglichkeit, auch hier mehr Kontext reinzugeben. Das würde einem Custom GPT wahrscheinlich ein Stück weit entsprechen, nur dass ich es halt auch ein Stück weit lokal machen kann und ein bisschen flexibel damit arbeiten kann. Und es ist gedacht eben als Content, als Textmaschine, um Texte zu verfassen, aber eben mit mehr Kontext, was ja die letzten Wochen schon ein bisschen unser Thema war und was auch bei Custom GPTs ja im Prinzip das Ziel ist, dass man eben nicht nur das Modell hat, sondern eben der Maschine auch einfach mehr Stoff gibt. Also das sind die Sachen, mit denen ich gerade experimentiere. Wie gesagt, Elephas kann man mal sich angucken lokal. Und gerade wenn man Werbetexte schreiben muss, Webseiten, bis hin zu natürlich kompletten Buchprojekten kann man natürlich alles machen. Und da hilft es, alles, was ich produziert habe, an Text reinzugeben um eben dann auch ein Ergebnis zu haben, was mehr näher an dem ist, was ich selber auch schreiben würde am Ende.
Ich glaube, in diesem Sinne können wir auch schon die nächste Folge ankündigen, denn die nächste Folge wird vollgepackt werden mit genau AI-Tipps, die aus der Praxis kommen. Und dort werden wir eine ganz große Liste von Sachen zusammenstellen, wo wir wissen, hey, da kannst du schnell eintauchen. So funktioniert das. Heiko hat schon Gemini angekündigt. Wir sind dabei, genau dieses Thema Agent-Entwicklung sehr stark zu fokussieren. Wir haben ja mit DeepSeek probiert und haben dort auch Entdeckungen gemacht über Plattformen, die hier im Europa-Kontext, im Deutschland-Kontext super convenient zu benutzen sind. Und ja, in diesem Sinne, lass ein Like da. Abonniere nochmal, apropos Tag, wenn du es schon mal gemacht hast, dann mach es nochmal. Nein, Spaß und sei beim nächsten Mal mit dabei. In diesem Sinne.
Bis dahin, ciao, ciao.
So.
Key.
Stopp, 45 Minuten doch noch. Ah, okay.